Für alle, die das letzte Mal nicht da waren, wir haben angefangen, uns ein bisschen mit der Bergpredigt zu beschäftigen. Vielleicht kann der eine oder andere ja sich die CD noch anhören. Wir sind nicht so weit gekommen, bis zu den ersten zwei Seligpreisungen. Das kann bei der Bergpredigt passieren, so viel Stoff steckt da drinnen. Aber wir haben uns angeschaut, was Matthäus anging, haben seinen Hintergrund ein bisschen beleuchtet, seine Sehnsucht nach Gott. Wir haben seine Berufung beleuchtet, wie er Sehnsucht in seinem Herzen hatte. Das, was Gott gesagt hat, was Jesus verkündigt hat, hat er fleißig mitgeschrieben in fünf großen Abschnitten und er hat sofort angefangen zu missionieren. Wir haben die erste Seligpreisung uns betrachtet im Text von dem neuen Leben Übersetzung. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gesehen, dass es so schön ist, dass wir für das Himmelreich nichts mitbringen brauchen. Nichts. Es reicht, der größte Sünder zu sein. Das reicht. Halleluja. Wir haben gesehen, die zweite Seligpreisung, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Und dass die allergrößte Traurigkeit, die wir erleben können, die Traurigkeit über unsere eigene Schuld und über unser selbst verderbtes Ich sind. Aber wenn wir die Gedanken zulassen, dass es in uns nichts gibt, aber auch gar nichts, was gut ist, dass dann der Trost Gottes kommen kann und diese Traurigkeit wegnehmen kann, denn in ihm sind wir ja alles und rein und heilig gemacht und wunderbar. Ja, so möchte ich mit euch heute tiefer und weiter hineingehen, möchte sogar die Frage mal aufwerfen, ist die Bergpredigt überhaupt lebbar? Wenn's heißt, die andere Wange hinhalten, wenn's heißt, das Auge rauswerfen, wenn's mich zur Sünde verführt, den Arm abhacken, ist sie überhaupt lebbar? In seinem Buch Miteinander Gott entdecken schreibt der Autor Thomas Seibert: Ich erinnere mich gut an meine erste Bibelstunde, für die ich ausgerechnet die Seligpreisungen ausgewählt hatte. Ich wollte mit den anderen darüber sprechen, wie sich so etwas leben lässt. Und ich habe nicht vergessen, wie ein alter Bruder jegliches Gespräch in diese Richtung mit dem Hinweis verweigerte, dass die Seligpreisungen lediglich das Leben im zukünftigen Reich Gottes beschreiben und mit unserem heutigen Alltag nichts zu tun haben. Ist das so? Hat das mit unserem heutigen Alltag nichts zu tun? Jens Spahn, unser jetziger Gesundheitsminister, hat im März letzten Jahres gesagt, mit der Bergpredigt könnte man kein Land regieren. Ich frage mich schon, warum sie in der Bibel steht, warum sie als erste große Rede Gottes ausgezeichnet wurde. Stimmt das, dass man mit der Bergpredigt kein Land regieren kann? Muss denn die Politik immer gegen die Einsprüche des Herzens sein? Barmherzig zum Beispiel zu sein? Ich erinnere mich auch, wie 2015 ein kleines Mädchen einer Rede von Angela Merkel zugehört hat und während Angela Merkel spricht, liefen diesem Mädchen die Tränen runter und die Bundeskanzlerin fragt sie, was denn Sache ist. Und dann sagt dieses kleine Mädchen, Sie hat Angst, dass sie abgeschoben wird. Ja, da frage ich mich, wie kann dann so eine Bundeskanzlerin die Bergpredigt leben? Ist sie lebbar? Ich glaube ja. Wir müssen uns zuerst mal anschauen, und ihr merkt, ich mache schon wieder eine Einleitung, aber ich finde das so wichtig, auch die Einleitung des letzten Mals ist so wichtig, um die Bergpredigt richtig verstehen zu können. Wir lesen in Matthäus 5, den Vers 1 und 2, als er das Volk sah. Als wenn er sie vorher nicht gesehen hat, ne? Tausende Leute um einen herum und dann steht er und als er das Volk sah. So bewusst wahrgenommen. Ich glaube, es gibt ein Sehen und ein Sehen. Ich sehe den Andreas. Ja, wie immer, hallo Andreas, schön, dass du auch heute wieder da bist. Und dann sehe ich ihn plötzlich anders. Ich sehe vielleicht in sein Herz hinein. Ich sehe ihn mit seinen Sehnsüchten. Ich sehe ihn mit seinen Sorgen. Ich glaube, das Wort Gottes will uns hier ein Vorhang auftun, als er das Volk sah. Mit ihren Mühen, mit ihren Beladungen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihren Krankheiten, mit den vielen Besessenen, als er sie sah, ging er auf einen Berg. Nur, wir wissen in etwa, wo die Bergpredigt stattgefunden hat. Berg können wir dazu nicht sagen. Für euch Norddeutsche ist es ein Berg. Soll ungefähr 300 Meter hoch sein. Gibt's ja gar nicht in Norddeutschland. Für mich Österreicher war es ein Maulwurfshügel. Aber da steht Berg. Ist ja gut. Ja? Ging er auf einen Berg und er setzte sich hin. Die Lehrer der damaligen Zeit, die lehrten im Sitzen. Man müsste das mal im Gottesdienst ausprobieren, so im Sitzen predigen. Ich finde es bequem, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Aber das bedeutete, hallo, ich will jetzt was sagen. Kommt runter, kommt zur Ruhe. Ich entdecke manchmal, und da klammere ich mich überhaupt nicht aus, dass wir vor dem Gottesdienst noch so viel zu sagen haben und bla 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 und manchmal entdecke ich sogar, dass eine Lobpreisgruppe vorne steht. Bei euch habe ich es jetzt noch nicht so entdeckt, aber manchmal entdecke ich es wirklich auch in anderen Gemeinden. Die stehen da vorne und stehen schon 2 Minuten und in der Gemeinde immer noch. Ja. Hey, Jesus setzt sich hin und gibt damit so ein Signal, jetzt kommt mal runter, jetzt werdet mal still, jetzt haltet doch mal den Sabbel und hört mal zu. Können wir das überhaupt noch zuhören? Können wir das überhaupt noch Gott zuhören? Und dann lesen wir, und die Jünger traten zu ihm. Hey, jetzt entdecken wir, für wen die Bergpredigt ist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen. Und zufälligerweise waren da noch Hunderte oder Tausende drumherum, die große Ohren hatten. Aber Jesus spricht als erst zu seinen Jüngern. Wenn wir uns also jetzt in diese Bergpredigt weiter hinein vertiefen, darfst du sicher sein, Jesus spricht als erst zu dir. Und wenn du nicht sein Jünger bist, na, ihr seid ja alles Nachfolger Christo. Die anderen, die dürfen zuhören. Weil da ist nichts Geheimnisvolles oder nichts Schlimmes dran. Aber er spricht zu seinen Jüngern. Das heißt, der Inhalt der Bergpredigt, er gilt genau dir und mir. Und nun lass uns reingehen, weiter. Wie gesagt, ich habe ja den Text aus der Übersetzung Neues Leben gewählt und da gehen wir jetzt in die dritte Seligpreisung rein. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Na, uns ist die Luther-Übersetzung geläufiger, glücklich sind die Sanftmütigen, oder? Das griechische Wort für Sanftmut ist das Gegenteil von dem Wort für Zorn und für aufgeregt sein und für empfindlich sein. Also wenn du sanftmütig bist, bist du nicht zornig, nicht aufgeregt, nicht empfindlich. Und es drückt das aus, dass es etwas gibt, das man in sich hineinfrisst und das einen in die Verbitterung hineinführt. Und wenn ihr gut überlegt, erinnert euch, gar nicht so lang her, 3 Monate, da habe ich 3 Predigten über dieses Thema gehalten, hier bei euch. Wie der Teufel das Instrument nimmt, um uns zu zerstören, um ganze Gemeinden, ja ganze Nationen zu zerstören. Ich möchte es mal positiv ausdrücken, nicht immer negativ reden. Positiv ausgedrückt ist Sanftmut liebevoll sein und ohne Bitterkeit sein. Wieder taucht die Frage auf, kann man die Bergpredigt leben? Kann man ohne Bitterkeit sein? Wenn doch an jeder Straßenecke irgendeiner das Bein rausstellt und wir drüber fallen. Kann man das? Ihr wisst, wie alt ich bin, ne? 59. Ich habe 55 Jahre gebraucht, um zu lernen, ohne Bitterkeit zu sein. Ich hoffe, ich kann 55 Jahre noch ohne Bitterkeit leben. Erinnert euch an die Predigt. Wie ist das, wenn man nicht bitter ist? Wenn sie dir, obwohl du Gutes tun wolltest, nein, ich lass mich das anders ausdrücken, obwohl du Gutes getan hast, trotzdem nachstellen. Am Ende der Seligpreisungen, in der letzten, zu der wir heute nicht kommen, viel zu lang, sagt Jesus, hey, wenn sie Schwachsinn reden, obwohl du positiv im Reich Gottes arbeitest, freut euch drüber. Freut euch, jubelt! Haben die Propheten auch schon abgekriegt. Ich sehe darin einen gewissen Anteil am Mitleiden von Jesus Christus. Der Paulus, er hat sich diesem Mitleiden sogar ausgestreckt. Und ich entdecke, unsere Gesellschaft, gerade unsere Generation, lasst mich das so sagen, ich entdecke es in den letzten 10 Jahren, denken wir gar nicht mehr so. Ich habe vor 5, 6 Wochen ein Seminar gehalten und einer der Punkte, den ich dort beleuchtet habe, war den anderen Gutes tun. Und dazu bin ich ins Internet gegangen und wollte mal gucken, was sagt unsere Gesellschaft, Google bildet ja so ein Teil unserer Gesellschaft und der Informationen wieder, die wir über unsere Gesellschaft kriegen. Was sagt denn unsere Gesellschaft dazu, den anderen Gutes zu tun? Was glaubst du, was ich entdeckt habe hier? Seitenweise Sachen wie denk an dich selbst, verwirkliche dich selbst, lass dich nicht ausnutzen. Keine einzige Seite, wie kann ich dem anderen was Gutes tun? Das ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. kannst nachgucken zu Hause. 0,32 Sekunden dauert's, bis du tausende Seiten hast, verwirkliche dich selbst. Und keine, wie kann ich dir was Gutes tun? Glücklich sind, ich übernehme die Übersetzung, die Freundlichen und die Bescheidenen. Die Sanftmütigen. Da steckt drinnen freundlich, bescheiden, geduldig, alles ertragend, eine liebevolle Handlung an den Tag legen. Und wenn das in uns steckt, dann, wenn das wirklich in uns steckt, das Wort Gottes sagt, was in uns ist, sprudelt aus uns heraus. Und wenn das in uns steckt und das raussprudelt, dann weiß ich eins, werden wir einen sehr, sehr, sehr wohltuenden Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Oder? Ha. Aus solchem Leben geht so viel Siegreiches heraus, da kann man dann glauben. Es ist noch so ein kleiner Glaube, aber man kann es glauben, dass solche Leute die ganze Erde besitzen werden. Aber wir leben in einer Gesellschaft. Der Uli hat mir neulich eine CD gegeben, da war ein Satz drin, der hat mich so fasziniert. Wir leben in einer Gesellschaft, die singt, ich bet mich an, keiner ist wie ich. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ja. Okay, danke. Ja, danke schön. Wisst ihr, zur Sanftmut gehört nicht, das Unrecht von anderen immer nur stillschweigend zu ertragen. Unrecht bleibt Unrecht. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Aber zur Sanftmut gehört, dass man sich mit Gottes Hilfe Zeit lässt, Geduld lässt, diese Gnade sich schenken lässt, zu warten, bis Gott einem erlaubt, den anderen auf Unrecht anzusprechen, oder? Bis der richtige Zeitpunkt ist. Und dann gibt's ja immer noch den Punkt, ich sprech's an und der andere sagt, hö. Ja? Und dann sich wieder zurückzunehmen und sagen, Gott, es ist jetzt wieder in deiner Hand. Fertig. Und es wieder Gott abzugeben. Wir wissen ja, dass Gott mit uns allen zum Ziel kommt. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er auch aus Ungerechtigkeit etwas macht, etwas Positives macht. Im Moment bewegt ein riesengroßes Thema mein Herz. Das ist das Thema der Emotionen. Und ich stelle fest, in unserer Gesellschaft, wir werden emotionslos. Die Emotionen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, sind oberflächlich, ruckzuck verweht, aber gibt keine tiefen Emotionen mehr. Und ich entdecke selbst in unseren Gemeinden, dass wir emotionslos sind. Und ich bin in Gedanken dabei, eine Predigtserie über Emotionen in Gottes Willen vorzubereiten. Vielleicht bin ich im Herbst soweit, dann kommt vielleicht auch ihr in den Genuss. Schauen wir mal. Aber wer emotionslos ist, ist auch leidenschaftslos. Und in diesem Wort Leidenschaft steckt dieses Wort Leid mit drinnen. Und das ist etwas, vor dem wir uns scheuen. Keiner will mehr leiden. Alle wollen nehmen. Wisst ihr, warum man sagt, dass Banker nicht schwimmen können? Weil sie so schwimmen. Immer nur an mich denken. Immer nur an mich. Und die Bibel sagt uns, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. So ein Hammervers. Ich entdecke, während ich mich mit der Bergpredigt beschäftigt habe, dass das so schön ein Aufbau ist. Wirklich, es fängt ja an, haben wir das letzte Mal ja gesehen, glücklich mit denen, die arm im Geist sind. Also, das fängt damit an, dass es heißt, hey, es reicht, nichts zu haben. Hey, es reicht, selbst zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, aber ich bin angeschlossen an der größten Kraft des Universums, darf teilnehmen an seinem Reichtum in allen Bereichen meines Lebens. Ich brauche also nie irgendetwas mitbringen. Jetzt kommen wir zu der vierten Seligpreisung. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Ich habe ja 31 Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und eins sage ich dir, jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, oder der mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun hatte, weiß eins, Kinder haben einen wahnsinnig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wehe, der hat mehr als der andere. Das kann dann manchmal schon Anekdoten auch bereiten. Also da war ein Freund unserer Familie, der hat Schokoladegeschenke gekriegt und sollte die aufteilen unter seinen Geschwistern. Und dann hat er die Tafel zerbrochen und dann waren die Teile unterschiedlich groß. Dann hat er von einem größeren abgebissen und wieder verglichen, war das andere größer. Das hat er nicht absichtlich gemacht, er wollte gerecht sein, blieb aber dann nicht mehr so viel für seine Geschwister über. Ja. Aber dieses Gerechtigkeitsempfinden haben Kinder so stark ausgeprägt. Wie ist es mit uns? Hungern und dürsten wir nach Gerechtigkeit? Mit dem Hungern haben wir es ja nicht mehr in Deutschland. Aber bei dem Wetter, danke, dass du mir das Glas Wasser gereicht hast, mit dem Glas ist das schon Hammer. Also ich trinke mittlerweile, wenn ich im Auto unterwegs bin, meine 3 Liter Wasser am Tag, nur im Auto beim Fahren. Morgens und abends kommt dann noch was dazu. Das brauchen wir einfach. Das ist wichtig. Aber dieses Wort Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, das sagt etwas, da ist etwas Existenzielles drinnen. Ich brauche Gerechtigkeit, oder? Andreas guckt so betröppelt, du brauchst doch auch Gerechtigkeit, oder? Na, siehst du jetzt lächeln da. Das freut mich. Ja. Was sagt uns die Bibel? Nachjagen nach der Heiligung, ohne die niemand Jesus schauen kann. Ich finde, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist wie Nachjagen nach Heiligung. Denn wer ist deine Gerechtigkeit? Meine kann nur Jesus Christus sein. Nur in ihm sind wir gerecht gemacht. Nur in ihm liegt diese Sättigung nach Gerechtigkeit. So sehe ich, Gerechtigkeit ist also nicht etwas, was wir erarbeiten können, So nach dem Motto, komm mal her, ich will ein bisschen gerechter sein. Und dann presse ich noch ein Stück Gerechtigkeit raus aus mir. Eine Gerechtigkeit ist eine Gabe, die geschenkt wird von Gott dem Vater. Aber nach dieser Gabe muss ich mich ausstrecken, wie nach einem Schluck Wasser, damit Gott sie mir schenken kann. Ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst gesagt hat, im Gegensatz zur Gerechtigkeit der Pharisäer. Ein paar Verse weiter, nämlich hinten, im 5. Kapitel von Matthäus, im Vers 20, spricht er von der Gerechtigkeit der Pharisäer. Und auch darüber habe ich schon mal bei euch gepredigt. Die Pharisäer hatten ein Vertragsdenken. Wenn ich das mache, dann muss Gott gnädig mit mir sein. Dann muss Gott gerecht mit mir sein. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich gehe jetzt zum Vater in den Himmel und ich lasse euch noch ein paar Gebote da und wenn ihr die brav befolgt, dann können wir hinterher irgendwas gut machen. Er hat gesagt, ich schließe mit dir einen Bund. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt. Ich glaube, ich hätte Seligpreise vorher machen müssen und dann das andere danach. Ja? Ich schließe einen Bund mit dir. Nicht pharisäerisches Vertragsdenken. Jesus sagt, dürstet nach der Gerechtigkeit. Hungert nach der Gerechtigkeit. Sie ist eine Gnadengabe, sie ist ein Geschenk. Und wir haben sie geschenkt bekommen durch Jesus Christus. Amen. 5. Seligpreisung. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Na, das kommt unserem Denken schon wieder ein bisschen nahe, ne? So wie du mir, so ich dir. Gut, wenn ich barmherzig bin, dann wirst du ja auch barmherzig zu mir sein. Nee, es geht nicht um diese Art, etwas wiederzubekommen. Das geht viel, viel tiefer. Barmherzige, wirklich Barmherzige sind Leute, die innen tief berührt werden, dass Gott mit ihnen barmherzig ist. Da stellst du dich vor den Spiegel und sagst, kann mit dir nichts anfangen. Und Gott sagt, hey, mein Freund, legt dir seinen Arm um die Schulter, komm mal ein Stück spazieren gehen. Ich will dir erklären, wie ich dir vergeben habe. Ich will dir erklären, wie ich, ja, genau, in der Kühle des Abends, du hast, Gott denkt sogar an sowas. Halleluja. Das ist Barmherzigkeit. Wenn du merkst, du hast auf nichts, aber auf gar nichts, auch noch den geringsten Anspruch und kriegst es trotzdem geschenkt. Das ist Barmherzigkeit. Einer, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der wird von der Barmherzigkeit Gottes so umfüllt wie ein Schwimmer im Wasser. Wenn du ins Wasser reinspringst, kannst du nicht sagen, an der Stelle habe ich jetzt kein Wasser. Nee, das Wasser ist um dich, überall. Da fährt der Kopf nicht. Und wenn du tauchst, dann auch noch. Ja? Das ist Barmherzigkeit Gottes. Die will dich überfließen, die will dich umhüllen. Überall. Und wiederum, die Zöllner waren nur barmherzig zu ihresgleichen. Aber das gab ja die anderen, die Zöllner und die Sünder und die Heiden. Ich war in einer Gemeinde von den Deutschrussen. Ich achte sie. Ich achte ihre heiliges Leben, wie sie wirklich bemüht sind, heilig zu leben, auch wenn mir diese Gesetzmäßigkeit, weil ich's anders erfahren habe, sich nicht erschließt. Da habe ich über Migration gesprochen. wie wir über Migranten übergehen. Und dann war da so ein 22-jähriges Mädchen, die sagt, beruflich habe ich mit Migranten zu tun. Und die habe ich dann natürlich auch mal eingeladen, auch in unseren Gottesdienst. Und ich war bei denen auch und habe über Jesus mit ihnen gesprochen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Papa gesagt hat, das erlaube ich dir nicht mehr. Ja, das ist Barmherzigkeit im Bereich pharisäerisches Denken. Barmherzigkeit nur für unsergleichen. Doch nicht für die Zünder und die Zöllner und die Heiden. Vor fast 30 Jahren habe ich eine Geschichte in die Hand gekriegt. Von einer Mitarbeiterin damals, die mit mir gemeinsam Jugendarbeit gemacht hat. Die hat mich so fasziniert, ich habe sie gebeten, mir da ein paar Seiten von zu kopieren. Und sie hat es auch getan. Und dann lag sie im Ordner Predigten, Seminare, Workshops. Und vor 8 Wochen habe ich diesen Ordner mal durchsortiert, was davon weg kann und was noch aktuell ist und so. Und ich bin wieder auf diese Geschichte gestoßen. Ich habe mir damals nicht notiert, von wem die ist und aus welchem Buch die stammt. Ich habe seitdem recherchiert ohne Ende. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur eins. Es war ein amerikanischer Pastor einer großen Gemeinde, der dieses Buch geschrieben hat. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und ich weiß, dass dieser Pastor einen Traum hatte, wo er von Gott in den Himmel geführt worden ist. Und wo ihn Gott seine Sünden gezeigt hat. Und nachdem er am Boden zerstört war, zeigt ihm auch Gott, wie er ihm vergeben hat. Und baut ihn auf und sagt, das warst du. Aber das darfst du jetzt sein. Und er führt ihn durch den ganzen Himmel durch. Und sie kommen an den Ort, wo, so beschreibt das Buch es, die Heiligen Gottes auf ihren Thronen sitzen, was du auch in der Offenbarung nachlesen kannst. Ja. Und ich fand die Geschichte so faszinierend, ich will sie euch dazu vorlesen zu dem Thema Barmherzigkeit. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Nachdem Jesus ihm gezeigt hat, wie er ihm alles vergeben hat, hat er ihm gezeigt, wie wichtig es jetzt ist, wieder hinauszugehen in die Welt und draußen die Schlacht zu kämpfen, andere ins Reich Gottes reinzuholen. Was ja, wenn wir nicht daran denken, woher wir kommen, nicht unbedingt eine große Leidenschaft von uns ist. Wir tun's immer wieder, weil wir gehorsam sind. Aber dass wir so ein riesengroßes brennendes Herz haben, uns in die Schlacht, das sind ja Schlachten, die da manchmal geschlagen werden, hineinzustürzen, kann ich nicht unbedingt sehen. Es gibt noch jemand, den du treffen musst, bevor du in die Schlacht zurückkehrst, sagte er zu mir. Es wird hier von Jesus gesprochen, im Weitergehen. Ich wunderte mich, dass er so viel herrlicher anzusehen war als nur wenige Minuten davor. Jedes Mal, sagte Jesus zu mir, wenn du mich mit den Augen des Herzens siehst, wird dein Verstand ein klein wenig mehr erneuert. Eines Tages wirst du fähig sein, dauerhaft in meiner Gegenwart zu bleiben. Wenn du so weit bist, wird dir das, was du durch meinen Geist gelernt hast, jederzeit zur Verfügung stehen und ich werde für dich da sein. Dann blieb er stehen, drehte sich um, zu den Thronen hinüberzublicken, die uns am nächsten standen. Wir waren immer noch in dem Bereich, wo die allerhöchsten Könige saßen. Da bemerkte ich in der Nähe einen Mann. Ich kenne sie irgendwo, sagte ich, aber ich erinnere mich nicht mehr wo. Du hast mich einmal in einer Vision gesehen, gab er mir zur Antwort. Schlagartig erinnerte ich mich und erschrak. Dann waren sie also eine wirkliche Person? Ja, antwortete er. Dann kam die Erinnerung zurück an den Tag, an dem ich als junger Christ so frustriert war über einige Dinge in meinem Leben. Ich ging in einen Park in der Nähe meiner Wohnung, der früher ein Schlachtfeld gewesen war, und entschied mich, dort so lange zu warten, bis der Herr zu mir gesprochen hatte. Als ich da saß und in meiner Bibel las, war ich plötzlich mitten in einer Vision, in der ersten, die ich je hatte. In dieser Vision sah ich diesen Mann, der dem Herrn diente, sah ich einen Mann, der dem Herrn diente. Ständig gab er anderen Zeugnis, lehrte und besuchte die Kranken, um für sie zu beten. Er war voller Eifer für den Herrn und hatte eine echte Liebe für die Menschen. Dann sah ich einen anderen Mann, offensichtlich einen Landstreicher oder einen Obdachlosen. Ein kleines Kätzchen lief ihm über den Weg und er fing an, danach zu treten, hielt sich dann aber doch zurück. Trotzdem schob er das Kätzchen mit seinem Fuß ziemlich unsanft aus den Weg. Und nun fragte mich der Herr, welcher der beiden Männer ihm wohl besser gefiele. Na, der erste, antwortete ich ohne Zögern. Nein, der zweite, sagte er und erzählte mir die Geschichte der beiden. Der erste Mann war in einer wunderbaren Familie aufgewachsen, die immer schon den Herrn kannte. Er besuchte von klein an eine blühende Gemeinde, ging später auf eine Bibelschule. Ihm waren sozusagen 100 Portionen göttlicher Liebe gegeben worden, aber er benutzte nur 75 davon. Der zweite Mann war taub geboren. Er wurde misshandelt, missbraucht und in einer dunklen, kalten Dachkammer gehalten, bis er schließlich im Alter von 8 Jahren von den Behörden gefunden wurde. Dann wurde er von einem Heim ins andere abgeschoben, misshandelt wurde er weiterhin. Schließlich warf man ihn auf die Straße. Um alles das zu überwinden, hatte er nur 3 Portionen göttlicher Liebe zur Verfügung. Aber davon hat er jedes Quäntchen eingesetzt und die Wut in seinem Herzen bekämpft, um dem Kätzchen nicht ernstlich weh zu tun. Und jetzt schaute ich diesen Mann an, einen König auf seinem Thron, bei Weitem herrlicher, als ich selbst Salomo hätte vorstellen können. Heerscharen von Engeln standen in Reihe und Glied vor ihm und warteten auf seine Befehle. Voller Ehrfurcht wandte ich mich zum Herrn. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass dieser Mann real war, geschweige denn, dass er einer der großen Könige war. Herr, bitte erzähl mir den Rest seiner Geschichte, bat ich. Natürlich, darum sind wir ja hier. Angelo war so treu mit dem wenigen, das ich ihm gegeben hatte, dass ich ihm weitere 3 Portionen meiner Liebe gab. Er setzte alles davon ein, um mit dem Stehlen aufzuhören. Er verhungerte fast dabei, aber er weigerte sich, irgendetwas zu nehmen, was ihm nicht gehörte. Er kaufte sein Essen von dem Geld, das er sich durch Sammeln von Flaschen oder durch kleinere Gelegenheitsarbeiten verdiente. Er konnte nicht hören, aber er hatte lesen gelernt, und deswegen sandte ich ihm ein evangelistisches Traktat. Als er es las, öffnete der Heilige Geist ihm das Herz, und er gab mir sein Leben. Erneut verdoppelte ich die Portionen meiner Liebe, und wieder benutzte er alles davon in Treue. Er wollte anderen von mir erzählen, aber er konnte ja nicht sprechen, und obwohl er in solcher Armut lebte, fing er an, mehr als die Hälfte von allem, was er verdiente, für Traktate auszugeben und sie an den Straßenecken zu verteilen. »Wie viel hat er zu dir geführt?« fragte ich und dachte, dass es ja Unmengen gewesen sein mussten, wenn er hier bei den Königen saß. »Einen«, sagte der Herr. Um ihn zu ermutigen, half ich ihm, einen sterbenden Alkoholiker zu mir zu führen. Es ermutigte ihn so sehr, dass er noch viele Jahre länger an jener Ecke gestanden hätte, nur um eine einzige weitere Seele zur Umkehr zu führen. Aber der ganze Himmel bestürmte mich, ihn hierher zu bringen, und auch ich wollte ihm seinen Lob geben. Aber was tat er, dass er hier ein König ist, fragte ich. Er war einfach treu in allem, was ich ihm gab. Er überwand alles, bis er mir gleich war, und er starb als Märtyrer. Aber was überwand er? Wie wurde er zum Märtyrer? Er überwand die Welt des Hasses durch meine Liebe. Nur sehr wenige haben so viel mit so wenig vollbracht. Viele meiner Kinder wohnen in Häusern, um deren Bequemlichkeit sie vor 100 Jahren noch Könige beneidet hätten. Aber sie schätzen sie nicht. Angelo hatte nur einen Pappkarton in einer kalten Nacht, und er war so dankbar, dass er ihn in einen Tempel meiner Herrlichkeit verwandelte. Er fing an, alles und jeden zu lieben. Er freute sich mehr über einen Apfel als einige aus meinem Volk über ein ganzes Fest. Er war treu in allem, was ich ihm gab, auch wenn er nicht sehr viel war, verglichen mit dem, was andere bekommen haben, dich eingeschlossen. Ich zeigte in dir eine Vision, denn du bist oft an ihm vorbeigegangen. Du hast ihm sogar einmal deine Freunde gezeigt und über ihn geredet. Wirklich? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, schon wieder einer von diesen selbstgenannten Propheten, die sich vom Bahnhof hierher verlaufen haben.
Es tut mir leid, Herr. Es tut mir wirklich leid.
Es ist dir alles vergeben, erwiderte er schnell. Und du hast recht, es gibt viele, die mein Evangelium auf den Straßen aus falschen oder sogar perversen Motiven heraus predigen. Und doch meinen es viele von ihnen ernst, auch wenn sie völlig ungebildet sind. Du darfst nicht nach ihrem Äußeren urteilen. Unter denen, die so aussehen wie er, gibt es ebenso viele echte Diener des Evangeliums wie unter den geschniegelten und gebügelten Berufsgeistlichen in den großen Kathedralen. Dann machte er mir mit einer Handbewegung klar, dass ich zu Angelo hinschauen sollte. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass er die Stufen von seinem Thron heruntergekommen war und nun genau vor mir stand. Er öffnete seine Arme und umarmte mich kräftig. Wie ein Vater küsste er mich auf die Stirn. Liebe überflutete mich und strömte durch mich hindurch, bis ich das Gefühl hatte, meine Nerven hielten nicht mehr durch. Als er mich endlich freigab, torkelte ich wie ein Betrunkener, aber es war ein wunderbares Gefühl. Es war Liebe, wie ich sie nie zuvor gefühlt hatte. Er hätte dir das schon auf Erden geben können, fuhr der Herr fort. Er hatte meinem Volk so viel zu geben, aber sie kamen nicht einmal in seine Nähe. Er wuchs im Glauben, indem er eine Bibel kaufte und einige wenige Bücher, die er wieder und wieder las. Er versuchte, in eine Gemeinde zu gehen, fand aber keine, die ihn aufnahm. Hätten sie ihn aufgenommen, dann hätten sie mich aufgenommen. Er erfror, weil er einem alten Trinker das Leben retten wollte, der in der Kälte starb. Soweit einmal diese Geschichte. Ich glaube, wir erahnen nicht, was für eine große Barmherzigkeit der Vater im Himmel hat. Ich glaube auch nicht, dass wir erahnen, wie unbarmherzig manchmal wir sind. Zurück zu den 3 Predigten, die ich vor einiger Zeit gehalten habe. Ich habe es ja in meinem eigenen Leben so oft erfahren. Man wird auf die Seite geschoben, man wird gemobbt. Es wird nur das rausgeklaubt wie Rosinen aus einem Strudelteig, das einem gefällt am anderen. Aber ihn so zu stehen lassen, als Obdachloser, als Stadtstreicher, als jemand, der in unseren Augen nichts wert ist, weil wir ja unser ganzes Leben so viel gemacht haben. Was haben wir denn gemacht, was wir tun hätten können, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes nicht erfahren hätten? Lass uns doch zurückkehren wieder in diese Barmherzigkeit. Lass uns nicht wie die Pharisäer nur barmherzig zu unseresgleichen sein, sondern auch barmherzig zu den Zöllnern, Sündern und Heiden. Im evangelischen Gesangsbuch steht unter der Nummer 82 ein Lied, das ihr alle kennt. Da heißt es im Refrain: Lass mich an anderen üben, was du an mir getan, und meinen Nächsten lieben, gern dienen jedermann. Ohn Eigennutz und Heuchelschein, und wie du mir erwiesen, aus reiner Lieb allein. Jesus, erbarme dich unser. Amen.